Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich liebe dieses Lied. Es ist einfach fantastisch. Poema, ein Meisterstück. Und das genau ist das Bild, was die Bibel beschreibt von dir und mir. Du bist ein Meisterstück Gottes. Gott hat seine ganze Liebe, seine ganze Weisheit, seine ganze Klugheit investiert, um dich zu schaffen, um dich hervorzubringen und in dich hinein einen kostbaren, einen wunderbaren Schatz hineinzulegen. Und diese Schätze, das, was Gott in uns hineingelegt hat, das spüren wir in der Form von Träumen und Wünschen, die in uns arbeiten, die in uns leben, die sich entfalten wollen, die Raum bekommen wollen in unseren Herzen. Und deshalb, ich glaube, dass das so ein wichtiges Thema ist. Das ist das Thema, mit dem wir uns seit ein paar Wochen hier beschäftigen. Bleib deinen Träumen auf der Spur. Gestern Abend waren wir mal mit Freunden so zusammen und wir kamen irgendwie kommt man immer wieder auf so bestimmte Themen drauf und wir gingen so um dieses Thema Kommunikation. Wie redest du denn mit Gott? Ja, wie kannst du wirklich mit Gott reden so und der gibt dir eine Antwort? Wie kommuniziert denn Gott überhaupt? Und das ist ein weites Feld. Das ist jetzt nicht so ganz mein Thema heute Morgen, aber ich kann dir sicher sagen, ein Thema, ein Punkt, durch den Gott mit dir kommuniziert, ist durch deine Träume, die du hast. Und deshalb ist es so wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Bleib deinen Träumen auf der Spur. Und ich denke, wir kennen das alle. Wir kennen unterschiedliche Wünsche. Wir kennen kleine Wünsche, wir kennen große Wünsche. Wir kennen das auch, dass Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Wir kennen auch das Thema, dass es Enttäuschungen gibt, weil man Wünsche hatte, die sich nicht so erfüllt hatten, wie man gedacht hat, dass sie sich erfüllen sollten oder wie man vielleicht von Gott erwartet hat, dass sie sich erfüllen. Und dann muss man lernen, damit umzugehen. Ja, und manchmal schmeißt einem das Leben ja auch so einige Widrigkeiten entgegen, dass man denkt, wie soll das alles überhaupt funktionieren? Und dann lässt man manche Träume, die Gott in unsere Herzen gelegt hat, einfach fallen und arrangiert sich irgendwie mit dem Leben. Es muss ja, ne? Es muss ja funktionieren irgendwie. Und wir schalten dann um in einen Funktionsmodus. Wir funktionieren einfach nur noch. Und ich möchte dich, wenn du in so einem Modus hängst und selbst wenn er sich nur so langsam eingeschlichen hat in dein Herz, das kommt ja nicht von heute auf morgen. Ja, ihr wisst ja, ist jetzt nicht ganz so lecker, aber ihr wisst ja, wie man einen Frosch kocht. Ich sagte ja, ist jetzt nicht ganz so lecker, okay? Gut. Einen Frosch kocht man einfach so und man setzt ihn in kaltes Wasser. Da fühlt er sich ja wohl, ist alles okay. Dann dreht man die Temperatur langsam höher, ganz langsam. Und der bleibt einfach sitzen, der Frosch, ja, der tut nichts. Und irgendwann ist das Wasser so heiß, dass er sich nicht mehr bewegen kann und dann ist vorbei. Wenn man ihn direkt in das heiße Wasser gesteckt hätte, dann wäre er sofort rausgesprungen. Aber dadurch, dass das schleichend kam und so langsam hat er sich daran gewöhnt und irgendwann war der Punkt da gab es kein Zurück mehr. Da war es vorbei. Und das ist irgendwie, klingt jetzt ein bisschen makaber, aber das ist tatsächlich etwas, was mit uns passiert. Manche Dinge, wenn wir die erleben, die provozieren sofort eine Reaktion, aber manche Dinge, die kommen so schleichend in unser Leben rein. Immer wieder so kleinere Enttäuschungen und immer wieder so kleinere Frustrationen. Und irgendwann ist man an so einem Punkt, so ein Point of No Return, da ist irgendwie vorbei. Da schalten wir ab, da schalten wir nur noch auf Funktionsmodus und es läuft nichts mehr. Die Vitalität, das Leben ist rausgegangen, hat keinen Platz mehr gefunden. Und mein Traum, mein Wunsch, meine Leidenschaft ist, Menschen immer wieder zu inspirieren, zu träumen, groß zu träumen, groß zu denken. Und es gibt viele Vorbilder für mich in meinem Leben. Meine Helden sind zum Beispiel schon seit früher Jugend an Leute wie Martin Luther King. Von ihm stammt auch dieser Satz, I have a dream. Und kaum jemand in der Geschichte hat Menschen so in Bewegung versetzt wie dieser Gedanke, I have a dream. Ich träume von einer Gesellschaft, wo Schwarze und Weiße gleichberechtigt nebeneinander leben und es keine Rolle spielt, wo sie herkommen und wie sie aussehen. I have a dream. Er hat Menschen in Bewegung versetzt. Aber wir merken auch, wie schwierig es manchmal ist, Dinge zu verändern. Und dass es immer wieder Leute braucht, die mit so einem Traum aufstehen und Dinge bewegen. Zu meinen Idolen gehört ein Mahatma Gandhi, der mit seiner Gewaltlosigkeit und seiner Entschlossenheit, hier ist dieses Bild der Entschiedenheit drin. Er war ganz klar entschieden. Er hatte ein klares Bild, was er wollte. Er hatte ein ganz klares Bild, was er nicht akzeptiert hat. Und dieses Bild hat er stringent, hat er klar durchgezogen und hat eine ganze Nation befreit und verändert. Das sind Menschen, die mich inspirieren. Ein Nelson Mandela, der 30 Jahre lang im Gefängnis war und genau eine ähnliche Problematik, der Rassenproblematik bewegt hat und nach 30 Jahren aus dem Gefängnis kommt. Und ich war in Südafrika damals, als er aus dem Gefängnis kam und du konntest die Atmosphäre spüren. Es war viele Reporter kamen aus aller Welt zu den Wahlen, weil sie gedacht haben, es gibt ein riesiges Blutbad, wie es ja schon viele gegeben hat vorher und dass das jetzt noch weiter eskalieren würde. Und das Gegenteil ist passiert. Es gab kein Blutbad. Es war eine Atmosphäre der Versöhnung, die man spüren konnte, wenn man als Gast ins Land kam und merkte, boah, da ist was in Bewegung. Ja, klar, da sind diese Spannungen, aber gleichzeitig ist dieser Geist der Versöhnung, der diese Atmosphäre prägt. Und das ging von einem Mann aus, der diesen Traum hatte, diesen Traum, es ist möglich, der eben nach fast 30 Jahren aus dem Gefängnis kam und nicht seine Bitterkeit und sein Zorn und seine Wut, die durchaus berechtigt gewesen wäre, denn er hat ungeheuer viel Ungerechtigkeit erlebt und er hätte alles recht und jeder hätte es verstanden, wenn er das ausgelebt hätte und das Potenzial von Leuten, die mit ihm gegangen wären, das war da, das Gewaltpotenzial von Menschen, die bereit waren, diese Gewalt einzusetzen. Deswegen kamen ja Reporter aus aller Welt, um dann von dem Blutbad berichten zu können. Nein, er kam mit einem anderen Geist, dem Geist der Versöhnung, und er hat das ganze Volk verändert. Er hat diese Situation verändert. Ich möchte dich einladen, zu träumen, groß zu träumen. Unsere Welt braucht Menschen, die gute Träume haben, die Dinge bewegen, die Dinge verändern. Und ich glaube, dass ich glaube, dass der Traum Gottes genau der ist, dass Kirche solch einen Einfluss ausüben kann auf eine Gesellschaft, dass sie ganze Entwicklungen umkehrt und in eine andere Richtung führt. Das ist mein Traum von Kirche. Und ich möchte uns heute Morgen einladen, mit mir weiter darüber nachzudenken. Bleib deinen Träumen auf der Spur. War das eben schon? Ja. So. Lass uns mal so erstmal nochmal so allgemein darüber nachdenken: Träume, Wünsche, was das alles so für Themen beinhaltet. Zum Beispiel Dinge, die man haben möchte, die man bekommen möchte, die man erleben möchte. Vielleicht träumst du davon oder wünschst du dir einen schönen Urlaub auf wo auch immer du hin möchtest: nach Amerika, nach Afrika oder. Ich habe neulich gedacht, ich würde ganz gern mal so in den Himalaya, nach Nepal oder irgendwo so. Das fasziniert mich. Länder, die ich nicht kenne. Ja? So, das sind Dinge, die man haben möchte, die man bekommen möchte. Das nächste Smartphone, das nächste Tablet und überhaupt ein Auto wäre auch nicht schlecht und so weiter. Also Dinge, die so unmittelbar zum Leben so dazugehören. Dinge, die man unbedingt mal im Leben getan oder erlebt haben möchte. Vielleicht kennt ihr den Begriff Bucketlist. Das ist so ein Begriff dafür, so ein Synonym, wo Leute nochmal so aufschreiben, was sie denn, wenn sie diesen Planeten verlassen, bis dahin alles mal so erlebt haben möchten. Na, mal mit dem Hubschrauber rumgeflogen sein oder Mount Everest erklommen zu haben oder irgendwas. Halt Dinge so auf so einer Liste, die man nochmal so alle erlebt haben möchte. Ja. So, Dinge, die man braucht, damit man sich wohlfühlt und glücklich und zufrieden ist. Deine Wohnung, die Art und Weise, wie du lebst, was du gerne haben möchtest. Naja, und so, auch die praktischen Dinge des Lebens. Dann wird es spannend. Dinge, für die man begabt ist, für die man berufen ist oder sich berufen fühlt und für die man sich im Leben einsetzen möchte. Das sind, jetzt kommen wir schon auf eine ganz andere Ebene, die viel tiefer sitzt. Viele dieser Dinge, was man so bekommen und erleben möchte, sind geprägt durch unser Leben, durch Erfahrungen in unserem Leben. Aber wenn du hier auf diese Ebene kommst, Dinge, für die du begabt bist, wo du merkst, da ist was in dir, das arbeitet in dir. Da kommen wir schon näher an dieses Thema, dass die Träume oder die Dinge, die Gott in dich hineingelegt hat, wodurch Gott mit dir kommuniziert, spricht, sich mitteilt. Es gibt ein anderes Vorbild für mich, das ist der Apostel Paulus, der immer wieder so Momente hatte, wo er gesagt hat, ich kann nicht anders, als dieser himmlischen Vision, dieser himmlischen Berufung Folge zu leisten. Es geht nicht anders. Und die Liebe Gottes, die treibt mich dabei immer wieder an. Es ist kein Zwang, es ist eine Kraft, die sich ausbreitet in meinem Leben. Und je mehr man sich dafür diese Kraft öffnet, desto mehr treibt sie einen an. Und desto mehr merkt man, ich kann gar nicht anders, als diesem Traum zu folgen. Und das ist so ein Stück weit auch ein Wachstumsprozess. Das ist ein Wachstumsprozess, wo man das vielleicht anfängt zu spüren, anfängt zu erleben, wahrzunehmen, Schritte in diese Richtung unternimmt, dann wieder Rückschläge erlebt. Aber dann merkst du, dieser Traum, der arbeitet weiter in dir und du stehst wieder auf und gehst wieder weiter und kommst wieder ein Stückchen weiter. Ja, unsere Lobpreisgruppe sind eigentlich keine oder kaum Leute dabei, die eine professionelle Ausbildung haben. Aber was sie haben, ist ein Herz, was sie antreibt. Was sie antreibt, sie sagt, ey, ich möchte mich entwickeln. Ich habe hier eine Gabe, ich möchte die entfalten. Ich arbeite damit, ich tue etwas damit. Ich möchte diese Gabe entwickeln und entfalten. Und so. Davon lebt diese Kirche. Von Menschen, die etwas haben, von dem sie möchten, das sie einbringen möchten. Ob es kleine Handgriffe sind, die irgendwo ganz praktisch was helfen, unterstützen oder eben so wie hier der Musikdienst und so weiter. Die Liste ist lang. Aber das ist ein ganz wichtiges Thema. Schau dorthin. Was arbeitet immer wieder in dir? Und Dinge, die mit deinem persönlichen Wachstum und deiner Entwicklung zu tun haben, das ist ganz eng verknüpft mit diesem Punkt, Dinge, mit denen du begabt bist oder für die du eine Berufung empfindest. Da gibt es einen Drive, ein etwas, was mich innerlich antreibt, zu wachsen, das zu werden. Ich hatte letzte Woche dieses Beispiel von dem jungen Mann, der sich gewünscht hat, Millionär zu sein. Erzählt. Und vielleicht kennt ihr das, gibt ja eine ganze Reihe Untersuchungen darüber, die aber mehr Beobachtungen sind als tatsächliche echte Untersuchungen. Aber in Bezug auf Lottogewinner, ne, dass viele dieser Lottogewinner, eigentlich die Mehrheit, über 90% innerhalb von 1 bis 2 Jahren genauso arm, manchmal sogar noch ärmer war als vorher. Sie hatten die Millionen oder Millionen. Und trotzdem, nach 1, 2 Jahren, vielleicht auch 3, ging es ihnen schlechter als vorher. Wie kann das sein? Der Mentor, der diesem jungen Mann einen Rat gegeben hat, hat ihm erklärt, das ist gut, dass du diesen Wunsch hast, Millionär zu sein, aber vorher musst du klären, wer musst du denn sein? Wie musst du sein, um Millionär sein zu können, als Millionär leben zu können? Und das verlieren wir manchmal so außer Acht. Und das gehört zu diesem Punkt persönliches Wachstum, persönliche Entwicklung. Wer musst du denn sein, um diesen Traum leben zu können? Wie musst du sein? Welche Charaktereigenschaften brauchst du? Welche Werte sind wichtig, dass du sie lebst, dass du erkennst und lebst? Welche Dinge solltest du lernen? Welche Fähigkeiten entwickeln, um diesen Traum leben zu können. Das gehört alles mit dazu. So, wovon träumst du? Und was könnte heute für dich eine Entscheidung sein, zu sagen, hey, hier werde ich mal einen nächsten Schritt tun. Hier werde ich nochmal gucken, wo kann ich einen Kurs machen vor der Volkshochschule oder sonst irgendwo im Internet gibt es zig Kurse, wo man Dinge lernen kann, sich weiterentwickeln kann. Wo schließe ich mich in einer Gemeinschaft an, einer Gruppe an, die bestimmte Dinge entwickeln und tun, wo ich etwas lernen kann? Wovon träumst du? Ein Traum ist eine Kraft, eine treibende Kraft. Jesus drückt diesen Traum oder diese Kraft mit folgendem Bild aus. Er sagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo dein Schatz ist. Ein Schatz ist etwas, was Wert hat, richtig? Also, wie viel Wert hat dein Traum für dich? Als ich einmal an diesem Punkt war, über meine Träume nachzudenken, kam mir plötzlich dieser Gedanke in den Sinn, habe ich eigentlich Respekt vor meinem Traum? Habe ich eigentlich diese Wertschätzung oder vielleicht sogar, ich möchte sogar sagen, diese Ehrfurcht vor dem Traum, der da in mir lebt? Und wie müsste ich mich eigentlich verhalten, wenn ich zutiefst Respekt und Ehrfurcht habe vor dem Traum, der in mir lebt? Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Dein Herz, das Herz, von dem die Bibel sagt, das ist das Zentrum. In deinem Herzen entscheidet sich, wie das Leben für dich verläuft, sagt das Buch der Sprüche. In deinem Herzen entsteht Realität. In deinem Herzen, da ist diese pulsierende Kraft, die Leben rauspumpt, die Leben, Erfahrungen des Lebens wieder in sich aufnimmt, mit neuem Sauerstoff, mit neuem Leben wieder füllt und dann wieder in die Blutbahnen schickt. Das ist das Herz. Das Herz steht für Leidenschaft. Das Herz steht für eine tiefe Sehnsucht, die mich antreibt. Wenn dein Herz erfüllt ist von dieser Sehnsucht, von diesem Traum, zu sagen, ja Gott, ich will dir folgen in diesem Traum, dann wirst du merken, da wo dein Schatz ist, wo deine Werte sind, das was dir wert ist, wo dein Traum ist, da wird es dein Herz immer wieder hinziehen und dein Herz wird Dinge freisetzen. Vielleicht drehst du dich gerade mal zu deinem Nachbarn und sagst ihm, ich habe einen großen Traum. Mach das ruhig mal. Und der andere Nachbar, der dreht sich jetzt wieder zurück und sagt, bist du dir sicher? Und damit du dein Gegenüber nicht nur verunsicherst, sagst du ihm auch noch, es gibt Hoffnung für dich. Ich möchte gerne heute Morgen nochmal über den Traum reden, den ich von Kirche habe. Und ich habe das mal nochmal aufgeschrieben für mich, weil es immer wieder in mir arbeitet und immer wieder hochpoppt und immer wieder ja, auch sich entgegen verschiedener Erfahrungen, die eher enttäuschend sind und die eher bremsend und sind oder widrig auch sind, immer wieder ich so, auch solche Prozesse durchlebe, wo ich denke, ach, was soll das? Kann mich dieser Traum nicht irgendwann mal in Ruhe lassen? Manchmal wünschte ich mir, der Traum hätte nicht diese Kraft. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte es einfach hinter mir lassen und sagen, rutsch mir doch einen Buckel runter, irgendwie wird es schon Leben, das weitergehen und ja, bis zur Rente schaffe ich es auch noch und dann verschwinde ich irgendwo sonst wohin. Und das funktioniert aber nicht. Es funktioniert nicht. Jedes Mal, wenn ich mich in Selbstmitleid bade, weil Dinge nicht so funktionieren, wie ich denke, dass sie funktionieren sollten, merke ich, das Bad ist kalt, es ist ungemütlich, es ist blöd und dieser Traum in mir, der pocht, das ist irgendwie, wer von euch war schon mal schwanger? Wisst ihr, das ist ungefähr so wie eine Frau, die so ein Baby im Bauch hat und das fängt an zu treten, das drückt mal so ein bisschen auf die Blase, das trampelt mal in den Magen rein, was besonders angenehm ist, wenn du vorher gut gegessen hast. Und das verursacht Schmerzen, das will sich ausbreiten und dehnen. Ich meine, es ist ja faszinierend, was in so einer Schwangerschaft passiert. Ja? Dass sogar die Knochen verändern sich, das Becken wird aufgedehnt. Ich meine, das ist Knochen. Ja? Das dehnt sich, das wird alles geweitet. Der ganze Organismus ist davon betroffen, dass hier ein Eigenleben sich ausbreiten will und dann geboren werden will. Und das ist eigentlich ein wunderbares Bild für Träume, die Gott gegeben hat. Die sind einfach da und sie wollen raus, sie wollen sich entfalten, sie wollen sich einen Weg bahnen. Und so geht es mir mit diesem Traum von Kirche. Ich möchte eine Kirche bauen, die die göttliche Größe im Menschen weckt und zur vollen Entfaltung bringt. Und ich glaube, darin zeigt sich wahre Erlösung. Ich träume von einer Kirche, in der Menschen sich gegenseitig ermutigen und inspirieren, ihre göttliche Größe zu entdecken und zur vollen Entfaltung bringen. Jesus sagt, wer groß sein will, der soll allen dienen. Worin dienen wir? Wir dienen anderen, groß zu werden. Ich träume von einer Kirche, die Menschen einlädt und ermutigt, über sich selbst hinauszuwachsen, um eine starke Gemeinschaft zu bauen. Ich träume von einer Kirche, die Menschen inspiriert und ermutigt, über sich selbst hinauszuwachsen in ko-kreative Aktionen. Wenn Menschen ihre göttliche Größe entdecken und zur vollen Blüte und Entfaltung bringen, wird das Wesen Gottes auf diesem Planeten Erde sichtbar für Menschen. Und das ist die wahre Auswirkung der Liebe Gottes. Wie geht es dir, wenn du das hörst und liest? Ich möchte eine Kirche bauen, die die göttliche Größe im Menschen weckt und zur vollen Entfaltung bringt. Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus Leute gibt, die da so ein Unwohlsein-Gefühl haben. Die göttliche Größe, aber wir sollen doch demütig sein. Und überhaupt, Jesus ist doch für unsere Schuld gestorben. Wir sind Sünder. Ich glaube, dass dieser Fokus, dieser starke Fokus darauf, dass Menschen Sünder sind und dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, das ist richtig. Ja? Aber es ist wie mit einem Bild. Wenn ich ein Thema aus einem Bild besonders groß mache, verzerre ich das ganze Bild. Und unser Christseinsverständnis in Westeuropa ist sehr stark geprägt von Erfahrungen von zwei Menschen, nämlich einmal der Paulus, der gesagt hat, ich bin ein sündiger Mensch, wer kann mich davon erlösen? Und der nächste war Augustinus, der eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht hat wie Paulus, nämlich diese Sündhaftigkeit zu erkennen. Das ist aber eine Erfahrung von vielen, vielen anderen. In der altorientalischen Kirche, da stand das gar nicht im Fokus, dass Jesus, dass Menschen, die Sünder sind, die ganz schlecht und verdorben sind und dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Das ist wohl Thema, aber eher im Hintergrund. Ich glaube tatsächlich, dass damit wir eine gute Balance da drin haben, brauchen wir ein ausgewogenes Verständnis. Ich glaube, dass wir zum Beispiel Johannesevangelium Kapitel 1 bis jetzt kaum verstanden haben. Ich lese mal so ein paar Sätze daraus vor aus der Elberfelder Bibel. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott, denn alles und alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das Wort. Im Anfang war das Wort war bei Gott und alles ist durch Jesus geschaffen worden. Und dann heißt es weiter, er war in der Welt, doch die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben und die nicht aus dem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes geboren, sondern aus Gott geboren sind. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Das Wort wurde Fleisch. Das ist ein Prinzip. Das Prinzip ist, Gott will Fleisch werden. Gott will gelebt werden. Und zwar nicht nur in Christus, Jesus Christus, sondern in dir und mir und vor allen Dingen in dir und mir als ein neuer Leib, als ein neuer Mensch, ein neuer Körper. Denn das ist die Bedeutung von Kirche. Und achtet nochmal darauf, in Gott, Jesus ist das Wort ist bei Gott. Alles wurde dadurch geschaffen. Und jetzt heißt es, dass diejenigen, die Jesus aufnehmen, durch dieses Wort von Neuem geboren werden, gezeugt werden. Erlösung will genau diese Größe Gottes, die Gott in dich hineingewirkt hat, freisetzen und erlösen. Und wir brauchen ein geöffnetes Horizont. Wir brauchen offene Augen für diese Größe, die in uns ist. Und das gelingt uns natürlich nicht, wenn wir nur unsere Identität sehen, wie wir sie im Laufe des Lebens so entwickelt haben. Mit all den schönen Seiten, guten Seiten, aber auch mit all den Schwächen und all dem Versagen. Da ist eine neue Realität, ein neues Leben in uns. Und das kommt nicht durch religiöse Leistung zustande, sondern das ist einfach da. Gott hat es geschenkt, Gott hat es gewirkt. Und es ist völlig gleichgültig, ob du das jetzt einfach wörtlich verstehst oder ob du es als Metapher verstehst. Es spielt keine Rolle. Der Gedanke ist der gleiche. Im Gegenteil, wenn du es wörtlich verstehst, ist es ja noch viel krasser. Gott zeugt sein Leben mit seiner DNA, mit seinem Wesen in dich hinein. Und er hat dich geschaffen nach seinem Ebenbild, Abbild. Er hat ein Bild von sich und das hat er in dir und mir verwirklicht. So, das ist gemeint mit der göttlichen Größe und diese göttliche Größe will, das will Erlösung. Erlösung will diese göttliche Größe in uns zur Entfaltung bringen. Und Kirche sind Menschen, wird gebaut durch Menschen, die das verstehen und sich einander einladen und ermutigen, diese göttliche Größe zu entdecken und zur vollen Entfaltung zu bringen. Jetzt gibt es natürlich ein paar Hindernisse. Und ein Hindernis, was in der Christenheit oft sehr groß geschrieben wird, ist der Teufel. Darf ich dir mal was sagen? Auch wenn ich jetzt ein paar religiöse Blasen platze, zum Platzen bringe. Der Teufel ist nicht unser Problem. Nämlich der Teufel hat überhaupt keine Macht. Der Teufel ist nicht das Problem. Unser Ego ist das Problem. Der Teufel hat keine Macht, außer durch unser Ego. Gäbe es unser Ego nicht, hätte er keine Macht. Glaubst du es nicht? Dann schau dir Jesus, was Jesus sagt. Jesus sagte, der Teufel ist gekommen, hat versucht, mich irgendwie in Irre zu führen, aber er hat keinen Anteil an mir. Warum? Weil Jesus kein Ego hatte. Der Teufel hatte keine Macht über ihn. Weil Jesus kein Ego hatte. Ego ist so dieses Bild, was wir uns selber von uns machen. durch unsere Erfahrungen, durch unser Leben, durch das Feedback von Menschen. Das Problem ist nur, wir leben ja in der Fremde. Wir sind entfremdet vom Wesen Gottes. Und dadurch hat sich ein falsches Identitätsbild entwickelt in unseren Herzen. Und das steuert unser Leben. Das Ego, das ist das, was Recht haben will. Das Ego ist das, was gekränkt wird. Kränkungen sind eins der größten Probleme überhaupt. Das sind die Hindernisse, das sind die wahren Hindernisse, die uns Schwierigkeiten machen, die uns ausbremsen. Das Ego macht sich Gedanken, ja, was sollen denn jetzt die Leute von mir denken? Der Christus in dir, das geistliche Leben, was in dir von Gott gezeugt wurde, das hat kein Problem damit. Das denkt darüber überhaupt nicht nach. Das will auch nicht Recht haben, sondern das will einfach leben. Ich träume von einer Kirche, die sich gegenseitig ermutigt und inspiriert, diese göttliche Größe zu entdecken und zur Entfaltung bringen will. Und dann brauchen wir diese Haltung des Dienens. Des Dienens, einander zu dienen, die göttliche Größe zu entdecken. Jetzt stellt euch das mal vor. Wir haben gerade Wahlkampf. Und ich habe mich vor einiger Zeit mal entschieden, mich mal so ein bisschen in die politische Welt reinzubegeben, einfach nur um Kontakte zu knüpfen, um Beziehungen zu bauen und einfach mal zu gucken, wie geht es denn den Leuten da, die so da aktiv sind. Bin also in eine Partei reingegangen, spielt keine Rolle welche, spiegelt auch nicht ganz meine politische Meinung wider, sondern das waren meine Beweggründe. Einfach mal wirklich auf Leute zugehen, Kontakte gründen und so weiter. Und ich sehe, wie Menschen sich da engagieren, auch aus unterschiedlichsten Gründen. Und es gibt Leute, die sind echt voll idealistisch am Start, wo du denkst, wow, hätte ich nicht geglaubt, dass es das noch gibt. Und ich war mit so ein paar Leuten da so im Gespräch und der eine hatte mir dann gleich schon, nachdem wir uns ein paar Mal getroffen hatten und so ausgetauscht haben, der kam dann immer wieder zu mir und sagt, sag mal, was denken Sie über dies und denken Sie über das? Und dann haben wir uns unterhalten. Und eines Tages habe ich ihn auch irgendwo auf so einer Versammlung getroffen. Ach übrigens, mit dem Sie, das lassen wir mal. Ne? So. Und als ich ihn dann mal angesprochen hatte, aus Versehen auf einem anderen Meeting, mit Sie, dann sagt er, hey, wir waren doch schon längst beim Du. Und trotzdem merken wir, da ist ganz viel Gerangel in dieser Welt, in dieser politischen Welt von Menschen, die sich engagieren für eine bessere Zukunft. Und du hast eher das Gefühl, hier ist so viel, wird so viel gegeneinander gearbeitet. Menschen wollen sich profilieren. Klar gibt es darunter die mit einem Idealismus dabei sind und die sind da. Und dann sind die da, die sich profilieren wollen, die ihr Ego stärken wollen. Und das ist so vermischt manchmal. Und stellt euch mal vor, eine politische Landschaft mit verschiedenen Gesinnungen, die sich darum bemühen, ihre ganzen kreativen Potenziale zusammenzufassen, um bessere Lösungen zu finden. Stattdessen ist der eine gegen den anderen. Und was kommt raus? Faule Kompromisse und keine guten Lösungen. Aber das ist ein Spiegelbild. Wir brauchen gar nicht mit dem Finger auf die Leute zu zeigen. Das ist ein Spiegelbild von unserer Gesellschaft, von unserer Kultur. Unsere Kultur funktioniert so. Wir sind alles Einzelkämpfer, Individualisten, sehen uns als getrennt voneinander. Aber wir brauchen die neue Sicht dafür, dass wir überhaupt nicht voneinander getrennt sind, sondern wir sind alle miteinander verbunden. Wir sitzen alle in demselben Boot und wenn es untergeht, sind wir alle betroffen. Egal, ob der von der CDU ist oder von der AfD oder von den Linken oder von den Grünen oder sonst woher. Spielt alles keine Rolle. Wir brauchen eine andere Gesinnung. Diese Gesinnung, einander zu dienen. Die Größe in dem anderen zu sehen. Ich träume von einer Kirche, die Menschen einlädt, ermutigt, über sich selbst hinauszuwachsen, eine starke Gemeinschaft zu bauen. Eine starke Gemeinschaft, darunter verstehe ich zum Beispiel, dass wir nicht nur eine Gottesdienstgemeinschaft am Sonntag sind. Darunter verstehe ich, dass wir Beziehungen pflegen untereinander, Freundschaften. Darunter verstehe ich, deswegen haben wir unsere Connect-Gruppen, wie wir sie heute auch nochmal vorgestellt haben. Und ich möchte, wenn du noch nicht Teil von einer Connect-Gruppe bist, und möchte ich dich doch nochmal einladen, darüber nachzudenken, Teil davon zu werden. Denn das macht die Kraft aus der Gemeinschaft. Wo wir das lernen, wo wir das üben, wo wir da praktische Wege suchen, wie wir das leben können, wie wir das umsetzen können. Wie wir es umsetzen können, über unseren persönlichen Bedürfnishorizont hinauszudenken. Es braucht diese Gesinnung, die Jesus angesprochen hat, als er, kennt ihr die Geschichte vom barmherzigen Samariter? Und was war die Frage von dem Pharisäer? Wer ist denn überhaupt mein Nächster? Und Jesus, der geht überhaupt nicht auf die Frage ein, der dreht einfach die Frage um. Und er sagt, überleg doch mal, für wen bist du denn der Nächste? Merkst du, was ist ein ganz anderes Denken? Für wen bist du der Nächste? Das ist ein anderes Denken. So, für wen bist du der Nächste in Bezug auf unsere Connect-Gruppen, wo wir Beziehungen bauen? Die Kirche ist nur so stark wie das Netzwerk von Beziehungen, was dahinter steckt. Wenn wir nur eine Gottesdienstgemeinschaft sind, dann sind wir nicht besonders stark. Egal wie attraktiv es wir schaffen, die Gottesdienste zu machen. Wirkliche Kraft, die du Einfluss ausüben kann, hinein in diese Stadt, die kommt von dem Netzwerk der Beziehung, das wir haben. Und das ist eine Aufgabe. Das ist eine Aufgabe, die jeder hat, der sich zu dieser Gemeinde zählt. Menschen inspirieren und ermutigen, über sich hinauszuwachsen in ko-kreative Aktionen. Manchmal, wenn man so diskutiert, was ist die beste Lösung, dann ist das manchmal so ein Gerangel. Ja, wer setzt sich durch? Ja, wer ist lauter? Wer hat die besseren Argumente, also mit denen er sich durchsetzen kann? Aber das bessere Argument ist immer etwas, was uns über das Level, was wir gerade haben, hinausbringt und eine Lösung entwickelt, die vorher noch keiner gesehen hat. Das ist Co-Kreation. Und das braucht aber ein Netzwerk, ein Boden von guten Beziehungen, ein wertschätzendes Miteinander. Ein Miteinander, das davon geprägt ist, die göttliche Größe ineinander zu sehen. Ich habe es schon mal vor einiger Zeit gesagt, ich mag diesen indischen Gruß Namaste. Wisst ihr nämlich, was das bedeutet? Die Göttlichkeit in mir grüßt die Göttlichkeit in dir. Was für ein feiner Gedanke. Ich wünschte, wir könnten mit dieser Haltung uns begegnen. Ich war mal auf so einem ökumenischen, auch nochmal so ein Thema für sich, ne? Ökumene, haben ja viele Christen mit ein Problem, was soll das? Ne? Sehe ich ganz anders, ich finde das total wichtig. Und da war ich mal in so einem Meeting mit so einem in so einem Benediktinerkloster und dann gab es so ein Ritual und dann kam der Priester mit dem Weihrauch und hat jeden Einzelnen von uns damit angewedelt. Entschuldigung, es ist nicht respektlos, okay? Ich weiß nur nicht, wie man es anders ausdrückt, okay? Und dann, weil ich auch mit dem so ein bisschen schon im Gespräch war und wir das öfters diskutiert und ausgetauscht haben, beim Rausgehen, nachdem wir mit der Andacht fertig waren, da sagt er zu mir, gell Frank, das war jetzt komisch für dich, ne? Ja, ich habe gesagt, ich habe nichts verstanden, was du da gemacht hast, vielleicht erklärst du mir das mal. Und dann hat er mir erklärt, ja, erstmal kam er rein mit dem Weihrauch und hat die Bibel, das Wort Gottes geehrt. Dann kam er zu uns und hat gesagt, ich ehre damit den Christus in dir. Und da habe ich gedacht, wow, was für ein schöner Gedanke. Ich finde, die katholische Kirche hat echt ein Problem. So ein Vermittlungsproblem. Die haben tolle Sachen. Aber sie können es nicht vermitteln. Umso schöner ist es, wenn wir Dinge verstehen und sie anfangen zu leben. Das ist mein Traum von Kirche und ich möchte dich heute Morgen fragen. Kraft entsteht da, wo Menschen sich auf so einen gemeinsamen Traum einlassen. Und vielleicht fragst du dich heute Morgen nochmal neu, wie tief bist du bereit, dich auf diesen Traum von Kirche mit einzulassen? Und vielleicht denkst du noch, ja, aber wo bleibt dann mein persönlicher Traum? Ich kann dir eins sagen, wenn wir lernen zu verstehen, dass der Traum, den ich habe, Teil von einem größeren Traum ist, dann wird sich auch dein Traum erfüllen. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und da wird Raum sein für Dinge. Und ich möchte dich einladen, diesem Traum in dir mit Ehrfurcht zu begegnen. Denn die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Weisheit dafür, dass du deinen Traum als Teil einer größeren Gemeinschaft leben kannst. Die Bibel lädt uns ein, Entscheidungen zu treffen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und so wird dir alles andere hinzugefügt werden. Trachte zuerst nach dem Traum Gottes. Und Gott wird Dinge fügen in deinem Leben in einer Weise, wie du es jetzt dir noch nicht mal vorstellen kannst. Liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand und allen deinen Kräften. Das ist voller Einsatz, ja. Aber es ist ein Einsatz, der sich lohnt. Es ist der Einsatz, der genau diese göttliche Größe in dir und in uns, in deinem Gegenüber zur Entfaltung bringt. Ja, es braucht diese Art von Einsatz. Es braucht diese Art von Einsatz, um eine kraftvolle Kirche zu bauen. Es braucht diese Art von Einsatz, die darüber hinausgeht, was ist gut für mich. Und das hat seinen Platz. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich merke, ich bin Teil von einem größeren Ganzen. Und ich möchte mich in dieses größere Ganze einbringen. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit aller deiner Kraft. Vielleicht gibt es Dinge loszulassen. Kränkungen, Enttäuschungen, Bilder, die lieb geworden sind, aber doch nicht so richtig passen. Gewohnheiten, die uns in einer Spur halten, aber nicht wachsen lassen. Die uns im Froschglas halten, aber das Leben sich nicht mehr entfalten kann. So, wo stehst du hier heute Morgen? Was ist deine Entscheidung heute Morgen? Und ich glaube, jeder hier hat Entscheidungen zu treffen. Wenn du hier bist heute Morgen und diese persönliche Beziehung mit Gott ist dir eher fremd, dann möchte ich dich einladen, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja Gott, ich möchte mich einlassen auf dich, auf ein Leben mit dir, auf Beziehung mit dir. Ich öffne dir mein Herz. Das ist eine Entscheidung. Wenn du schon eine Zeit lang so mit Gott unterwegs bist, aber deine Prioritäten, du merkst, du bist so ein bisschen durcheinander, diffus. Durcheinander sein kommt meistens daher, dass man nicht klar ist im Herzen. In dem Moment, wo du Entscheidungen triffst und klar wirst im Herzen und sagen, ja, darauf lasse ich mich ein, wirst du dich wundern, wie schnell Klarheit in deinen Kopf kommt und auch in deine Gefühle. Vielleicht ist dein Schritt heute Morgen zu sagen, okay, jetzt mache ich mich endlich mal auf und suche mir eine Connect-Gruppe und baue Gemeinschaft, das Netzwerk der Beziehungen, was unsere Kirche stark macht. Vielleicht bist du schon länger daran, zu überlegen, in irgendeinem Team, was wir haben, mitzuarbeiten, um diesen Dienst zu tun, diese Größe Gottes sichtbar zu machen. Was auch immer dein Thema ist heute Morgen, ich möchte dich einladen, triff eine Entscheidung. Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Amen. Und wir beten zusammen. Gott, wir kommen zu dir. Darf ich einladen, dass wir alle aufstehen? Gott, wir kommen zu dir. Und wir halten dir unsere Herzen hin. Ich halte dir mein Herz hin. Vielleicht kannst du das auch für dich auch sagen. gerade jetzt, in diesem Augenblick, dass du Gott sagst, Gott, ich halte dir mein Herz hin. Ich habe dein Wort gehört. Sende dein Licht, sende deine Wahrheit. Und ich sage jetzt Ja zu dir. Ich sage Ja zu deinem Traum von Kirche in dieser Welt. Ich sage Ja zum nächsten Schritt in meinem Leben. Ich sage Ja dazu, du, Jesus Christus, sollst mein Herr sein, mein Erlöser, der diese göttliche Größe, die du in mich hineingelegt hast, zur Entfaltung bringt. Danke, Gott. Vielleicht bist du hier auch heute Morgen und dein Ja ist vielleicht ein Ja zur Gemeinde. Vielleicht zu dieser Gemeinde, vielleicht, wenn du von einer anderen Gemeinde bist, dass du zu dieser Gemeinde vielleicht bewusst Ja sagst. Nochmal ganz bewusst zu sagen, ja, ich bin ein Teil von einem größeren Ganzen. Und ich will diesem größeren Ganzen dienen, dass der Traum Gottes in Erfüllung kommt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ist das deine klare Entscheidung? Ich liebe Gott von ganzem Herzen. Ganzer Seele, mit aller deiner Kraft. Was gilt es vielleicht loszulassen? Zu vergeben? Herr Jesus, wir schauen jetzt auf dich gemeinsam. Du kennst unsere Herzen, du weißt, wo wir jetzt stehen und was unsere Herzen bewegt. Und ich bete darum, dass du mit dem Feuer deiner Kraft, mit dem Feuer deiner Leidenschaft, mit dem Feuer deiner Liebe weiter unsere Herzen entzündest und zum Lodern und zum Brennen bringst, Gott. Dass Klarheit hineinkommt in unsere Herzen, dass klare und feste Entscheidungen getroffen werden können, damit du mit deinem Leben zum Zug kommst, damit dein Traum in uns und durch uns gelebt werden kann. Und dafür geben wir dir alle gemeinsam die Ehre und sagen, Gott, danke dir. Wir danken dir, Gott. Wir danken dir. Und wir sagen gemeinsam, Amen.